Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen.
Ich bin ziemlich sauer auf den Typ, der sich eigentlich in mein Gedächtnis für Yom Kippur, zumindest mit seinem Namen oder mit seiner Tat, erstmal eingebrannt hat, wahrscheinlich bis ans Ende meines Lebens. Ich bin ziemlich sauer auf die Reaktion darauf, nämlich immer die gleichen Mechanismen zu sehen, die dann greifen.
Das sagte der Blogger Chaim Guski Ende Oktober 2019 in seinem Podcast Anti und Semitisch. Morgen ist der Anschlag von Halle ein Jahr her. Am Yom Kippur-Tag hatte ein schwer bewaffneter Mann versucht, in die gut besuchte Synagoge einzudringen. Als er das nicht schaffte, weil die Holztür standhielt, erschoss er auf der Straße und in einem Imbiss zwei Menschen. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Attentäter hat vor einigen Wochen begonnen. Die Synagogentür wurde mittlerweile durch eine noch stabilere ausgetauscht. Sauer, das ist ein scheinbar mildes Wort. Andere zeigten sich in offiziellen Statements erschüttert, tief betroffen, schockiert. Chaim Guski ist jetzt am Telefon. Guten Morgen, Herr Guski.
Guten Morgen.
Für die Menschen in der Synagoge war es ein Trauma. Das sagen viele Zeuginnen und Zeugen beim Prozess, jetzt ja auch. Was hat sich da in Ihr Gedächtnis eingebrannt?
Nach wie vor hat sich das Ereignis an sich natürlich in mein Gedächtnis eingebrannt. Und ich habe natürlich das Trauma, wenn man das so sagen kann, beobachtet. Und man liest ja und hört ja aus der eigenen Blase sozusagen, was sich in den Menschen tut. Und das hat sich fest eingebrannt, dass das möglich ist, in Deutschland sowas zu machen. Es hat sich aber auch fest eingebrannt, dass die Leute bzw. die Gesellschaft danach immer fragt, warum und wie konnte das passieren und woher kommt das so plötzlich? Und es wird sich eigentlich nach jedem Zwischenfall gefragt.
Haben Sie Angst, in die Synagoge zu gehen?
Habe ich Angst, in die Synagoge zu gehen? Ich glaube, die Synagogen, auch wenn man an der Sicherheit noch ein bisschen was verbessern könnte, sind ja an sich schon ganz gut geschützt. Aber jüdisches Leben findet ja auch außerhalb der Synagogen statt. Und Jüdinnen und Juden müssen ja auch außerhalb der Synagogen agieren mit ihrem Umfeld. Und einen rund um die Uhr Schutz für jeden Juden und jede Jüdin ist halt ein bisschen schwierig umzusetzen.
Es gab vor einem Jahr Zeichen der Solidarität. Es gab Lichterketten, Kerzen als Symbole dieser Solidarität. Was stört Sie daran, wenn Sie sagen, das sind die Rituale, die Sie vorhergesehen haben? Und Sie haben sie ja vorhergesehen.
Genau, wir haben die Rituale, glaube ich, wenn Sie viele Jüdinnen und Juden fragen, die haben das schon antizipiert, wie das vor sich geht. Ich glaube, an der Solidarität stört nichts. Es ist nur dieses Ritualisierte daran, dass es zunächst einen Aufschrei gibt, dann werden möglicherweise Kerzen aufgestellt, dann gibt es eine Demonstration und dann läuft das Thema langsam wieder aus. Und wir haben verschiedene Statements, die auch immer gleich ablaufen. Also es werden noch immer die gleichen Dinge gesagt. Also es ist ein Angriff auf uns alle. Und es
Was ist daran
wieder
falsch, ein Angriff auf uns alle?
Das ist kein Angriff auf die gesamte Gesellschaft, denn in erster Linie ist es, wenn es Jüdinnen und Juden betrifft, ein Angriff auf Jüdinnen und Juden. Wenn es Migranten betrifft, ist es ein Angriff auf Migranten und das muss auch so gesehen werden. Und es muss auch so behandelt werden.
Und warum meinen Sie, wird dann doch gesagt, obwohl das ja auch schon vielfach geschrieben wurde, was Sie da gerade klargestellt haben, warum wird dann trotzdem gesagt, es ist ein Anschlag auf uns alle?
Ich glaube, weil es das Einfachste ist, was man sagen kann. Für mich ist es eine Floskel. Also es ist eine Floskel, wie zu sagen, es ist ein Weckruf oder jüdisches Leben ist ein Geschenk für Deutschland. Das sind die Floskeln, die man in aller Regel sehr häufig hört, die sich aber total abgegriffen haben.
Sie reagieren auf Ihrem Blog mit Humor, mit Sarkasmus. Sie haben so eine Art Bullshit-Bingo bzw. Reaktionen auf Antisemitismus-Bingo veröffentlicht. Und unter diesen Bingo-Begriffen steht auch jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das wird ja gesagt, um nicht Jude oder Jüdin zu sagen. Da gibt es Hemmungen. Wie lesen Sie dieses Mitbürgerinnen und Mitbürger?
Nicht nur ich, denke ich, empfinde das als Ausgrenzung, weil die jüdischen Mitbürger, Mitbürgerinnen und Mitbürger, das sind erstmal Leute, die holt man künstlich dazu. Das sind keine Leute, die in der Gesellschaft stehen. Wenn ich sage, die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, dann sind das erstmal andere und die hole ich dazu in einem Statement und sage, jetzt gehört ihr mal dazu. Es sind einfach Jüdinnen und Juden, sind Jüdinnen und Juden in Deutschland, deutsche Jüdinnen und Juden, das darf man ruhig sagen. Wie Sie schon sagten, ich vermute, dass man versucht, dem Begriff Jude auszuweichen, weil man irgendwie denkt, der ist noch kontaminiert, was er nicht ist. Man darf es ruhig sagen, aber das gehört zu dem Umgang anscheinend mit dazu.
Der Präsident des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, hat kürzlich gesagt, Zitat, wenn mir jüdische Bürgerinnen und Bürger sagen, dass sie sich fragen, wann der Zeitpunkt erreicht ist, Deutschland zu verlassen, dass sie überhaupt schon an dem Punkt sind, dann ist die Lage schlimm. Was sagt Ihnen ein solcher Satz?
Ich glaube, das ist nicht das erste Mal, dass der Satz fällt. Und es ist ja in der Diskussion immer wieder von den ausgepackten und eingepackten Koffern die Rede. Das wird immer wieder bemüht. Und es wird immer darauf hingewiesen, dass der Zustand der jüdischen Gemeinde, ich habe mal gehört, das sei ein Lackmustest für die gesamte Gesellschaft. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil Jüdinnen und Juden keine gesellschaftliche Funktion haben, also für die Gesellschaft. Klar haben sie gesellschaftliche Funktionen, die sie ausüben, aber sie haben keine Funktion als Mitteilungsorgan oder sowas. Das finde ich dann ein bisschen schwierig.
Was wünschen Sie sich, dass anders eingeschritten wird, früher eingeschritten wird? Sie haben jetzt viel kritisiert. Was wäre die bessere Variante?
Ich glaube, in aller erster Linie würde uns Ehrlichkeit helfen, dass Politiker dann auch mal so reagieren, dass sie sagen, wir haben keine Ahnung, wie wir im Moment darauf reagieren können, sollen. Wir legen die Karten auf den Tisch und sagen, wir sind hier an der Stelle auch verzweifelt. Wir können die Sicherheitsmechanismen für die jüdischen Gemeinden natürlich weiter hochfahren. Aber wir wissen nicht, wie wir dem gesellschaftlich begegnen sollen. Das finde ich zumindest mal ehrlich. Das wäre vielleicht der erste Schritt zu sagen, wir verbessern da etwas.
Wünschen Sie sich von den Vertreterinnen und Vertretern des Judentums in Deutschland, zum Beispiel vom Zentralrat der Juden in Deutschland, mehr Wut, weniger verbale Zurückhaltung?
Ich glaube, im Augenblick, also wenn ich das augenblicklich beobachte, da ist man ja schon relativ deutlich, würde ich sagen, aus meiner Sicht. Natürlich sind die Leute, die keine Funktionen tragen, eher in der Lage, auch mal auszupacken und ein bisschen sauer zu sein. Denn die sitzen ja anschließend nicht mit Menschen am Tisch und müssen mit denen verhandeln und über politische Maßnahmen beraten. Da bin ich zum Beispiel und andere Blogger sind wir dann natürlich in einer etwas bequemeren Lage, wenn man auch mal auskeilen kann. Aber ansonsten denke ich, ist natürlich auch ein bisschen eingefahren. Der Zentralrat macht viele andere Dinge und in den Medien wird er oft zu Antisemitismus befragt und das verursacht häufig das Bild, dass der Zentralrat sich ausschließlich mit diesem Thema beschäftigt. Aber der hat ja auch noch Fragen und Themen, die sich mit dem täglichen Leben beschäftigen. Die kommen natürlich da nicht vor.
Verschwörungserzählungen sind massenweise im Umlauf, digital wie analog, ja auch auf der Straße zu besichtigen, zu hören. Die sind im Kern oft antisemitisch. Wenn Sie so etwas hören, wenn Sie jemanden begegnen, der die verbreitet, widersprechen Sie dann sofort?
Das kommt auf die Person an. Also es gibt Leute, die sind einfach nicht erreichbar. Das merken Sie nach wenigen Sätzen. Die können Sie mit Argumenten nicht mehr erreichen und da muss ich dann auch sagen, da ist mir meine Zeit zu schade für. Wenn es Leute gibt, die erreichbar sind, dann ist das was anderes. Dann kann man mit denen möglicherweise noch diskutieren und versuchen, die zu erreichen. Aber wir sehen einfach, dass es viele Menschen gibt, die sind für vernünftige Argumente nicht mehr erreichbar. Also wenn sie jetzt noch erklären müssen, warum die Erde keine Scheibe ist, ich glaube, da ist nicht mehr viel zu holen.
Morgen wird es in Halle ein umfangreiches Programm geben. Es werden Gedenktafeln eingeweiht, der Bundespräsident wird kommen, Ministerpräsident, der Oberbürgermeister, Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Halle. Was sollte da geschehen, dass Sie am Ende sagen, das war jetzt mal besser, das war ehrlicher, das war aufrichtiger?
Ja, möglicherweise ist es gut, vielleicht sagt jemand etwas Aufrichtiges und etwas Ehrliches und sagt, wie ich schon sagte, wir legen die Karten auf den Tisch und sagen, wir sind an der Stelle auch verzweifelt. weil wir ein riesiges Problem haben, dem wir begegnen müssen. Das fände ich ehrlich und tatsächlich aufrichtig.
Und inwiefern wäre mit öffentlich bekundeter Verzweiflung jemandem geholfen?
Ich glaube, das wäre der erste Schritt zur Verbesserung der Lage. Wenn man sich eingesteht, dass man ein großes Problem hat, kann man das möglicherweise anders angehen, als wenn man sagt, ja, das ist nicht schlimm oder wir haben das erkannt und wir arbeiten beständig daran, das zu verbessern. Vielleicht ist das die erste Möglichkeit, da etwas zu heilen.
Ja, vielen Dank. Ehrliche Verzweiflung fordert der Blogger Chaim Guski. Seine Sicht der Dinge schreibt er unter der Adresse sprachkasse.de auf. Dort finden Sie auch seine Version des Bullshit-Bingos, über die wir vorhin gesprochen haben. Dankeschön.
Danke.
Seit Mitte September ist Israel zum zweiten Mal im Lockdown. Auch Synagogen bleiben geschlossen. Es gab jedoch eine Ausnahme. Am höchsten jüdischen Feiertag an Yom Kippur vor einigen Tagen durften sich Gläubige versammeln. Etwa 4000 ultraorthodoxe Juden beteten in der Belz-Synagoge in Jerusalem. Sie trugen keine Masken, trotz steigender Infektionszahlen gerade in dieser Bevölkerungsgruppe. Der Graben zwischen säkularen und sehr religiösen Israelis wird tiefer, aber auch innerhalb der Ultraorthodoxen tut sich eine Kluft auf zwischen denen, die die Schutzregeln respektieren und denen, die sie ignorieren. Benjamin Hammer mit den Hintergründen.
Es sind Videos, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Die kurzen Filme zeigen Synagogen in Israel. Ultraorthodoxe Männer beten oder feiern dicht gedrängt. Sie halten keinen Abstand und tragen keine Masken. Während des sogenannten Lockdowns in Israel müssen auch Synagogen geschlossen bleiben. Aber viele streng religiöse Gemeinden ignorieren diese Vorgabe. Diese Videos stammen vom Twitter-Account von Israel Frei. Er ist Journalist und gehört selbst dem ultraorthodoxen Judentum an. Mit den vielen Regelbrüchen ist er aber nicht einverstanden. Deshalb dokumentiert er sie auf Twitter. Innerhalb ihrer Autonomie machen die Rabbiner das, was sie für richtig halten, sagte der Journalist im israelischen Kanal 13. Und wenn sie es für richtig halten, dass die Synagogen geöffnet bleiben, dann kann ihnen keiner was. In Israel leben etwa 1,1 Millionen ultraorthodoxe Juden. Das entspricht etwa 12% der Bevölkerung. Trotzdem wird mittlerweile fast die Hälfte aller neuen Corona-Infektionen in diesem Sektor der Bevölkerung nachgewiesen. Ende September, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, versammelten sich in der Synagoge der Belz-Gemeinde in Jerusalem etwa 4000 Gläubige, die meisten ohne Maske. In der Corona-Krise wird deutlich, wie gespalten Israel ist und wie abgeschottet vom Staat ein Teil der ultraorthodoxen Bevölkerung lebt. Das Problem haben jetzt die säkularen Israelis, sagt der ultraorthodoxe Journalist Frei. Seit der Staatsgründung vor über 70 Jahren haben sie diese Autonomie ermöglicht. Keine Armeepflicht für die Ultraorthodoxen, keine Beteiligung am Wirtschaftsleben, die Finanzierung unserer Religionsschulen. Und jetzt, 72 Jahre später, kämpfen wir mit der Corona-Pandemie. Und der Staat hofft, dass sich die ultraorthodoxen Bürger an die Regeln halten. Israel hat eine der höchsten Corona-Infektionsraten der Welt. In der sogenannten säkularen jüdischen Bevölkerung, darunter sind durchaus gläubige Juden, sank die Zahl der nachgewiesenen Infektionen zuletzt. Gleiches geschah bei den arabischen Israelis. Bei den Ultraorthodoxen aber steigen die Zahlen trotz des sogenannten Lockdowns weiter. Das liegt nicht nur an Regelbrüchen. Die Charedim, wie die strenggläubigen Juden auch genannt werden, leben häufig in sehr beengten, ärmlichen Verhältnissen. Das macht es schwerer, Abstand zu halten. Shuki Friedmann schätzt, dass etwa die Hälfte der Charedim die Vorgaben des Staates schlicht nicht einhält. Er erforscht am israelischen Institut für Demokratie das Verhältnis zwischen Staat und Religion.
Basically, Haredi individual
Die Gemeindemitglieder folgen den Anweisungen ihres Rabbiners, nicht der Politik. Es geht hier um Werte. Und manche Rabbiner haben Angst, dass sie gewissermaßen die Seelen in ihren Gemeinden verlieren, wenn das religiöse Leben eingeschränkt wird. Gerade jetzt, in der Zeit der hohen jüdischen Feiertage. Manche dieser Rabbiner sagen ganz klar, das spirituelle Leben hat eine größere Bedeutung als das körperliche Leben. Sie machen das also ganz bewusst. Wochenlang beklagten säkulare Israelis, dass die israelische Polizei in ultraorthodoxen Vierteln und Städten kaum aktiv wurde, dass der Staat kein Interesse zeigte, die Regeln durchzusetzen. Kritiker werfen Premierminister Netanyahu eine zu große Abhängigkeit und Nähe zu den ultraorthodoxen Parteien vor. Deshalb habe Netanyahu diesem Teil der Bevölkerung so viel durchgehen lassen. Seit ein paar Tagen geht die Polizei aber gegen die illegalen Versammlungen vor. Manche ultraorthodoxe Juden in Israel beschimpfen die Polizisten bei den Konfrontationen als Nazis. Der Forscher Friedmann ist sehr besorgt. Ohne Zweifel werden die Corona-Krise und das Verhalten der ultraorthodoxen Bevölkerung enorme negative Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. Es wird jetzt noch schwieriger, die Spaltung zu überwinden und das Land zu einen. Große Teile der israelischen Bevölkerung machen die Ultraorthodoxen für die zweite Corona-Welle und den Lockdown verantwortlich. Und es wird lange dauern, bis die Spaltung in der Gesellschaft kleiner wird. Es gibt auch Szenen, die Hoffnung machen in diesen Tagen. Am Feiertag Yom Kippur beteten viele Gläubige im Freien, so wie hier auf dem Rabinplatz in Tel Aviv. Dort beteten Ultraorthodoxe und etwas liberalere Juden gemeinsam. Alle trugen eine Maske.
Die Maske, die verbindet. Benjamin Hammer über Religion und Infektion in Israel. Kommt nach dem Tod in den Himmel. Der Mensch wird wiedergeboren. Es ist möglich, durch Beschwörung der Geister zu Verstorbenen Kontakt aufzunehmen. Das ist nur eine kleine Auswahl aus dem Angebot religiöser Versprechungen. Wer das nicht glaubt, darf trotzdem darauf hoffen, dass nach dem Tod nicht alles vorbei ist. Dank künstlicher Intelligenz könnten so viele Informationen gesammelt und verarbeitet werden, dass der Datensatz weiterlebt, auch wenn der dazugehörige Mensch verstorben ist. Also was würde Papa dazu sagen, wenn er noch lebte? Die künstliche Intelligenz hätte dann eine Antwort. Das ist nur ein Beispiel von vielen aus einem neuen Buch über die digitale Seele. Andrea Schwitzer hat mit den Autoren Moritz Riesewick und Hans Block gesprochen.
Aus einem katholischen Elternhaus im Ruhrgebiet der eine, ein Ostberliner Atheist der andere. Über den Glauben, über ein mögliches Leben nach dem Tod, haben sich Moritz Riesewick und Hans Block, beide Jahrgang 1985, schon vor der Recherche zu ihrem Buch intensiv ausgetauscht. Und sie haben festgestellt, Unsterblichkeit ist im 21. Jahrhundert auch ohne Gott möglich. Denn es gibt eine neue, weltliche Heilserzählung, sagt Moritz Riesewiek.
Unsterblichkeit ist nicht nur im Himmel zu haben, die Unsterblichkeit wartet in der Cloud. Sie lässt sich technologisch erzeugen und wir können den Gott, an den wir lange geglaubt haben und der entweder ein christlicher, ein muslimischer, ein jüdischer Gott war, den können wir durch einen neuen Gott ersetzen und dieser Gott heißt künstliche Intelligenz.
Die künstliche Intelligenz, die KI, sammelt alle verfügbaren Daten eines Menschen und erfasst, so jedenfalls die Meinung, seine Essenz, seinen Kern. Der Mensch kann also dank seiner digitalen Seele weiterleben. Ja, er kann sich sogar nach seinem Tod weiterentwickeln. Denn KI ist selbstlernend. Sie speist ihr Wissen aus all den Daten, mit denen sie gefüttert wird.
Und damit wird es natürlich hochspannend, weil es geht eben tatsächlich darum, sich vorzustellen, was wäre denn, wenn dieser Mensch jetzt noch am Leben wäre? Wie würde sich dieser Mensch denn äußern zu neuen Situationen, die entstehen? Und da werden dann die Muster, die beobachtbar waren in der Vergangenheit, übertragen und in die Zukunft verlängert. Das an sich kann man auch kritisieren, aber das bietet natürlich ungeheure Möglichkeiten, weil dadurch tatsächlich die Magie entsteht, dass da ein Mensch weiterlebt.
Mit der Hoffnung auf diese Magie spielen die großen Tech-Unternehmen, sagen die beiden Autoren. Denn laut Studien verhalte es sich so: Die Menschen in Westeuropa wenden sich immer mehr von den Religionen ab und glauben folglich auch nicht mehr an einen Gott. Trotzdem kann sich der Mensch nur schwer mit der Endlichkeit abfinden. Hier entsteht eine Lücke, die von den Glaubensgemeinschaften nicht mehr ausgefüllt werden kann. Und so sind es die Apologeten der Digitalität, die nun diese Leerstelle als Potenzial begreifen und kurzerhand die Seele in Einsen und Nullen übersetzen. Um herauszufinden, inwieweit das schon geglückt ist, haben Moritz Riesewiek und Hans Block Menschen aus unterschiedlichen Ländern getroffen, die von sich oder einem lieben Freund oder Angehörigen bereits ein digitales Abbild, einen Chatbot, erstellt haben. In den Gesprächen zeigt sich, diese Technologie ist voller Gefahren, aber auch Chancen. Manchen Menschen spenden diese Chatbots Trost, manche werden von ihnen in ihrer Trauer gestört, sagt Hans Block.
Was macht das mit uns, wenn unsere Trauer plötzlich so gestört wird, ein ganz, ganz sensibler, wichtiger Moment von uns Menschen zu vergessen und eben nicht alles zu erinnern? Kann es nicht auch traumatische Folgen haben, wenn wir den Glauben verlieren, dass da jemand tot ist, sondern denken, da wäre noch etwas?
Bei allen Gefahren muss man natürlich auch sagen, wir erleben natürlich auch, dass da große Potenziale schlummern, eine Revolution des Trauerns auszulösen. Die herkömmlichen Orte des Trauerns, wie der Friedhof zum Beispiel, sind für viele Familien, die tausende Kilometer voneinander entfernt liegen, ja gar nicht mehr zugänglich. Das heißt, wir werden in den nächsten 10 Jahren erleben, wie auch der ganze Bereich des Trauerns sich vollkommen loslösen wird von allem, was bisher von der Kirche vorwiegend zur Verfügung gestellt wurde.
Es sind große Fragen, die Riesewiek und Block in ihrem Buch verhandeln. Wie und in welchen Räumen wollen wir zukünftig der Toten gedenken? Wie verändert das Nichtvergessen unser Erinnern? Welches Bild möchte ich von mir hinterlassen? Sprich, welche Daten? Fragen, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen müssen, sind die beiden Mit-30er überzeugt. Denn die Technologie lässt sich nicht mehr aufhalten. Anfangen könnte man zum Beispiel mit der Frage, was macht das Leben eigentlich wertvoll?
Der Kapitalismus erzeugt und braucht ständiges Wachstum. Es muss immer noch mehr und mehr produziert werden. Das heißt, wir verlernen vielleicht auch Stück für Stück, dass es Grenzen gibt, dass ein Wert erst dadurch besteht, dass etwas beschränkt ist. Und das Gleiche projizieren wir gerade aufs Leben. Das heißt, wir gehen davon aus, dass der Wert dadurch entsteht, dass wir das Leben immer weiter verlängern, statt dass wir das Leben in den Momenten genießen, die es uns bietet.
Im Buch Die digitale Seele betrachten die beiden Autoren den Tod und das mögliche Leben danach aus ethischen, philosophischen und wissenschaftlichen Blickwinkeln und fügen Beispiele aus der Literatur, der Mythologie und der Popkultur an. Und sie erzählen in tagebuchartigen Notizen auch von ihren persönlichen Denkprozessen. Moritz Riesewiek etwa sagt, dass er immer noch Angst vor dem Tod hat, durch das Schreiben des Buches aber auch Hoffnung schöpfen konnte, selbst beim Gedanken an digitale Doppelgänger.
Ich glaube, man kann nicht einfach davon sprechen, dass das eine Kopie eines Menschen ist und Punkt. Aber man kann in Kommunikation mit diesen sprechenden WiedergängerInnen von Toten rausfinden, was man denn eigentlich in einem Menschen gesehen hat. Und ich glaube, dass da die Technologie noch ganz viel bereithält für uns an Hoffnung.
Unsterblich in der Cloud. Die digitale Seele, so heißt das Buch, es ist im Goldmann Verlag erschienen. Andrea Schwitzer stellte Buch und Autoren vor. Redakteurin am Mikrofon war Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.